Deutschlandfunk. Der Tag.
Es geht jetzt Schlag auf Schlag. Schwedens Außenministerin Ann Linde hat heute den NATO-Mitgliedsantrag ihres Landes unterzeichnet. Die Bewerbung ist jetzt auf dem Weg ins Hauptquartier nach Brüssel zu Generalsekretär Jens Stoltenberg. Der wird bald auch einen zweiten Antrag in Händen halten können, denn auch in Finnland ist die Entscheidung gefallen. Viel Applaus gibt es dafür in der NATO selbst über die große Zustimmung. Im Kreis der Alliierten haben wir hier im Podcast letzten Donnerstag gesprochen. Wie aber erleben die Menschen in Finnland diese Zeitenwende?
Dort ist der Fluss und mein Sohn wohnt direkt dort am Fluss. Auf der anderen Seite des Flusses ist dann schon Russland.
Unsere Korrespondentin Sophie Donges war gerade ein paar Tage in Helsinki und auch entlang der Grenze zu Russland ist sie unterwegs gewesen und hat sich umgehört.
Ja, die Grenze wird gut bewacht. Normalerweise kamen sie vielleicht zweimal am Tag, jetzt kommen sie öfter.
Und dann sprechen wir noch über Kharkiv, die zweitgrößte Stadt der Ukraine im Nordosten des Landes, wo die ukrainischen Soldaten die Soldaten Russlands zuletzt weiter und weiter zurückdrängen konnten. Unsere Korrespondentin Andrea Beer ist gerade dort. Und sie schildert uns, wie das ist, für viele in einer schwer getroffenen Stadt zurechtzukommen und immer zu wissen, Russlands Krieg kann auch wieder zurückkehren. Das ist der Tag im Deutschlandfunk an diesem 17. Mai 2022. Ich bin Jasper Barenberg. Im Winterkrieg 1939 hat Finnland selbst erlebt, wie es ist, vom damals sowjetischen Russland militärisch überfallen zu werden. Am Ende musste das Land einen großen Teil seines Staatsgebietes abtreten. In den Jahrzehnten danach hat Helsinki auf militärische Neutralität gesetzt, auf Unauffälligkeit, wenn man so will, und durchaus auch auf Beschwichtigung, entlang einer gemeinsamen Grenze von 1300 Kilometern. Doch mit Moskaus Einmarsch in die Ukraine kippte die öffentliche Meinung. Auch die Politik vollzog eine Kehrtwende. Präsident und Regierung haben sich in den letzten Tagen entschieden für eine Bewerbung um eine Mitgliedschaft in der NATO. Unsere Nordeuropa-Korrespondentin Sophie Donges hat das ganz aus der Nähe erlebt in den letzten Tagen. Hallo Sophie.
Hallo.
Du warst ein paar Tage unterwegs, bist jetzt wieder zurück in Stockholm, warst aber in Helsinki und entlang der Grenze, der finnischen Grenze zu Russland unterwegs. Lass uns ein bisschen in deinen Kopf schauen. Was wolltest du auf dieser Reise herausfinden? Welche Fragen haben dich beschäftigt?
Zum einen war es mir wichtig, bei zum Beispiel den großen Pressekonferenzen auch selber zu Ort zu sein, auch die Chance zu haben, selber ein Interview beispielsweise mit dem finnischen Außenminister zu führen oder bei einem sogenannten Hintergrund dabei zu sein. Hintergrund bedeutet einfach, dass Journalistinnen und Journalisten sich mit PolitikerInnen treffen und sich da noch mal ein bisschen austauschen, eben hintergründige Informationen bekommen, die sie zwar oft nicht verwenden dürfen, aber die einem einfach ja die Geschichte an sich noch mal ein bisschen besser erklären. Und dann ging es mir natürlich vor allem auch darum, einfach die Stimmung im Land zu erleben. Also das war ja eine historische Entscheidung in Finnland zu sagen, wir geben unsere Allianzfreiheit auf, wir gehen in die NATO nach so vielen Jahrzehnten dieser alten Politik. Und da ging es mir einerseits um die Perspektive der Hauptstadt mit diesem ganzen Politikzirkus natürlich, aber ich wollte auch einmal an die Grenze und wollte mit den Menschen sprechen, die Häuser haben, aus denen sie wirklich quasi direkt nach Russland gucken können. Mhm.
Darüber wollen wir gleich natürlich auch alles erfahren, was wir von dir erfahren können. Lass uns einen Augenblick nochmal in Helsinki bleiben, in Finnlands Hauptstadt. Hier hat man ja den Eindruck gewonnen, dieser Bruch mit dieser langen Tradition der militärischen Neutralität, diese historische Entscheidung, hast du auch schon gesagt, die ist eigentlich mit Russlands Überfall auf die Ukraine, mit diesem Angriffskrieg geradezu zwingend gewesen. Innerhalb von wenigen Wochen ist die Stimmung da in Richtung NATO geschwenkt. War das auch dein ganz klarer Eindruck in Helsinki, dass das eigentlich eine klare Sache ist?
Ja, also wenn man erstmal auf die Bevölkerung an sich schaut, absolut. Vor einem guten halben Jahr beispielsweise wollte nur gut jeder Fünfte in Finnland der NATO beitreten. Das sind inzwischen 75%. Also in der Bevölkerung ist die Stimmung gekippt. Und Politikerinnen und Politiker betonen auch immer, sie sind im Grunde genommen dem gefolgt, sagen sie, und sind diesem Wunsch auch nachgegangen. gegangen und haben Finnland jetzt im Eilverfahren sozusagen in dieses Beitrittsverfahren reingebracht. Es ist ein bisschen die Frage Henne oder Ei an der Stelle, finde ich, weil es gibt schon seit sehr vielen Jahren eine ziemlich große, zumindest Allianzfreundschaft, also zwischen Finnland, Schweden und der NATO. Man ist bei gemeinsamen Übungen dabei, man ist anwesend bei Treffen zum Beispiel. Also es ist nicht nur die Bevölkerung gewesen, die das jetzt durchgedrückt hat, sondern im Grunde genommen ist eigentlich der Weg zu dieser Entscheidung hin schon vor vielen Jahren vielleicht unbewusst vorbereitet worden. Also vielleicht hat man da nicht geplant, beizutreten. Das war bestimmt der 24. Februar auch nochmal. Das war ein großer Auslöser, keine Frage. Aber eine Entwicklung dahin, die gab es auf jeden Fall schon.
Man kann ja vielleicht sogar sagen, Bündnisneutralität war das eine, daran hat Finnland festgehalten. Aber neutral war Finnland in den letzten Jahren ja auch nicht mehr. Also zuletzt mit dem Beitritt zur Europäischen Union natürlich. Und von Anfang an, nach dem 24. Februar, hat sich Finnland ja auch ganz klar auf die Seite derjenigen gestellt, die diesen Angriffskrieg klar verurteilt haben. Gibt es denn in Helsinki trotzdem auch Skeptiker? Gibt es Leute, die sagen, Moment mal, da drohen auch Gefahren, das sollten wir nicht zu sehr übers Knie brechen, diese Entscheidung?
Ja, natürlich gibt es die auch. Es sind, wenn man auf der Straße Leute befragt, aber wirklich wenige. Also wir hatten Mühe, Menschen zu finden, die uns in die Kamera, ins Mikrofon gesagt haben, ich finde, das ist keine gute Idee. Ich glaube, wir gehen gerade viele Schritte zurück, so in Richtung Kalten Krieg wieder. Es waren wirklich sehr wenige. Und auch an dem Sonntag, das war ja in Finnland der große Tag der Entscheidung, da gab es eine Demonstration vom Parlament, da waren gerade mal 100 Leute. Also das war wirklich recht überschaubar, kann man sagen. Die meisten sind ja sehr pragmatisch, bisschen pessimistisch, glaube ich, so habe ich es wahrgenommen und vor allem aber auch sehr unaufgeregt und sagen einfach, naja, also in Russland hat sich offenbar was verändert und das muss für uns einfach eine Konsequenz haben.
Dann lass uns weiterziehen von Helsinki aus in Richtung russischer Grenze. Die ist ja insgesamt 1300 Kilometer lang bis in den hohen Norden hinein. Du warst im Süden unterwegs, oder? Wo genau bist du hingefahren?
Genau, wir waren im allersüdlichsten Abschnitt. Die Region heißt Kymenlaakso. Das ist eine sehr ländliche Region. Die Straßen sind da teilweise nicht asphaltiert. Es gibt wirklich wenig Häuser nur. Wir haben ein sehr verlassenes Outlet-Center gefunden, wo wir dann mal was zu essen bekommen haben. Das ist auch nicht so leicht in dieser Region. Früher waren da wohl viele Russinnen und Russen zum Einkaufen. Da war fast niemand. Und die Region insgesamt, die liegt so 2 Stunden von der Hauptstadt entfernt. Also von Helsinki spürt man da gar nichts mehr.
Wie muss man sich diesen Grenzverkehr, sagen wir mal, bis zum 24. Februar denn eigentlich vorstellen? Gab es da einen regen Austausch, ein reges Hin und Her?
Ja, es gab schon den ersten Stopp mit der Pandemie tatsächlich, weil das ja EU-Außengrenze ist. In Russland verwendet man einen anderen Impfstoff, diesen Sputnik-Impfstoff, als in Europa. Und auf beiden Seiten sozusagen ist der jeweils andere Impfstoff nicht akzeptiert. Das heißt also, seit Corona ist da eigentlich schon nichts mehr los. Es pendeln noch Menschen, die entweder eine doppelte Staatsbürgerschaft haben oder zum Beispiel auch ein Haus in Finnland besitzen, ein Ferienhaus. Also das kommt gar nicht mal so selten vor. Aber der große Reiseverkehr, der ist schon seit Corona im Grunde genommen eingestellt. Und was jetzt auch noch weggefallen ist, ist der Cargo-Verkehr, also der Frachtverkehr. Seit es die Sanktionen gibt gegen Russland seit dem 24. Februar. Also dieser Grenzübergang, an dem wir waren, der ist mehrspurig, der ist riesengroß. Und wir mussten wirklich warten, dass da mal ein Auto vorkommt, dass wir mal jemanden finden, der auf jeweils die andere Seite fährt, damit wir mal ein paar Interviews führen können. Mhm.
Also das ist, weil du von einer großen Grenzstation sprichst, das ist nicht gerade das, was wir uns unter einer grünen Grenze vorstellen, sondern das ist eher eine stark befestigte Grenze, oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Es gibt einfach unterschiedliche Abschnitte. Also es gibt diesen großen Übergang, also der sieht aus wie ein Grenzübergang, wie man sich ihn so vorstellt, ne? Mehrspurig, aufgeteilt nach PKW, LKW und so weiter, mit Warteräumen, mit Schaltern, wo man dann einen Pass vorzeigen muss und so weiter. Und wenn man da aber wegfährt, dann ist das Ganze eine grüne Grenze. Also das ist ja Land und da ist auf der einen Seite Wald und auf der anderen Seite eine Wiese und genau da, wo die Grenze zwischen diesen beiden Stellen ist sozusagen, verläuft dann eben Finnland bzw. Russland. Das Ganze ist markiert mit Grenzpfählen, die man da im Wald stehen sieht, aber jetzt überhaupt nicht mit einem Zaun oder noch mit irgendwas anderem, sodass einem das auf den allerersten Blick auffällt. Es gibt natürlich viele Schilder noch so am Rand, Achtung Sperrgebiet, ab hier nur noch weitergehen. gehen mit Genehmigungen. Da mussten wir dann auch stehen bleiben. Aber man kann nach Russland rüber gucken, einfach in den Wald, weil viel mehr ist da tatsächlich nicht.
Dünn besiedelte Gegend also, stelle ich mir vor. Jetzt hast du aus Helsinki geschildert, dass die Menschen unaufgeregt sind angesichts dieser historischen Wende, aber auch sehr klar in ihrem Meinungsbild. Wie war das jetzt, als du versucht hast, da mit Leuten in Kontakt zu kommen, die da unmittelbar in der Grenzregion leben? Weil die sind ja jetzt viel stärker betroffen, würde man meinen, als die Menschen in Helsinki jetzt zunächst einmal. Gab es da ein anderes Meinungsbild?
Nee, das Meinungsbild hat sich eigentlich bestätigt und diese Unaufgeregtheit auch. Einfach schon gerade, wenn man mit älteren Menschen gesprochen hat. Ich habe lange mit einer 82-Jährigen gesprochen, die kann von ihrem Küchenfenster aus nach Russland blicken. Also so nah wohnt sie an der Grenze. Und die sagt selber, naja, ich wohne in diesem Haus seit 60 Jahren. Und seit 60 Jahren ist ja eigentlich nichts passiert. Es gibt dann immer so Bewegungen, sagte sie. Mal gibt es ganz viele Übungen auf russischer Seite. Das war so irgendwann 50er, 60er. 60er Jahre, da wurde viel geschossen und dann, das hat sie dann so mitbekommen. Dann war es lange ruhig. Jetzt im Moment, sagt sie, sieht man auf finnischer Seite, dass die Grenze viel stärker kontrolliert wird, also dass sie viel öfter auf diese Grenzschützer trifft, auf der Straße oder dass Hubschrauber in der Luft sind. Und ich glaube, die hat sich so ein bisschen daran gewöhnt, dass sie da einfach lebt. Ist für den NATO-Beitritt auch, weil sie sagt, das ist jetzt wichtig. Sie glaubt aber auch zum Beispiel nicht, dass da jetzt eine große Reaktion aus Russland kommt, was sie ja, wie gesagt, vom Küchenfenster da aussehen kann, da hat sie keine Angst, sagt sie.
Das wundert mich jetzt geradezu ein bisschen, weil es gibt ja aus Russland durchaus Signale, dass man sich dann überlegen würde, wenn dieser Beitritt erfolgt ist, wie der Kreml darauf reagieren will. Es gibt Mutmaßungen darüber, es könnte Cyberattacken geben oder stärkere Truppenbewegungen entlang der Grenze zu Finnland. Aber es gibt nicht so was wie eine Beunruhigung bei den Menschen, mit denen du gesprochen hast, vor solchen Drohgebärden oder vor solchen Konsequenzen oder Veränderungen.
Ja, man muss, glaube ich, ein bisschen differenzieren. Also bei den, ich sag mal, normalen Menschen, so nennt man das ja immer so schön, die man so im Alltag trifft, da haben die meisten alle tatsächlich gesagt, naja, wahrscheinlich kriegen wir wieder ein paar Cyberattacken oder ein paar Luftraumverletzungen. Aber das kennen wir ja in Wahrheit auch schon. Das ist ja auch tatsächlich schon immer mal wieder vorgekommen in Finnland. Ich glaube, von Seiten der Politik nimmt man das Ganze schon ziemlich ernst, weil es im Vorfeld, bevor man sich jetzt offiziell geäußert hat, dass man ja gerne beitreten möchte, es viele Gespräche gab, beispielsweise mit den USA, mit Deutschland, mit Großbritannien, aber auch mit den nordischen Nachbarn über diese Sicherheitsgarantien. Also was passiert jetzt in der Phase von, man bekennt sich, man möchte der NATO beitreten bis hin zu der wirklichen Ratifizierung, da gilt ja dieser Artikel 5 noch nicht, ne? Dass man dann auch ein Recht hat auf Unterstützung der anderen NATO-Mitglieder. Und da hat man sich schon abgesichert. Also von Seiten der Politik habe ich das Gefühl, nimmt man diese Drohungen durchaus ernst.
Lass uns zum Schluss noch einen Blick hinüber sozusagen nach Schweden werfen oder, wenn wir über dich reden, lass uns zurückkehren nach Stockholm, wo du jetzt gerade bist. Aufgefallen ist ja von hier betrachtet jedenfalls, dass Schweden sich mit dieser Entscheidung, mit dieser historischen Wende doch ein Stück weit schwerer getan hat als Finnland. So wurde es jedenfalls immer berichtet. Gib uns einen Eindruck davon, warum das in Schweden eine etwas andere und eine etwas längere Debatte brauchte bis zu diesem Punkt.
Ja, und auch nicht so ein überzeugtes Ergebnis jetzt am Ende wie in Finnland, das muss man auch sagen. Also Schweden hat natürlich die Grenze nicht, hat diese Erfahrung nicht. Schweden sagt von sich selbst, wir waren über 200 Jahre nicht an einem Krieg beteiligt. Wir sind ein neutrales Land, allianzfrei. Diesen Satz, den kann einem wirklich jeder auf der Straße hier vorbeten. Also das ist ein Teil der schwedischen Volksseele, gerade bei den Sozialdemokraten, die ja auch regieren hier, dass man wahnsinnig stolz drauf und hält das für einen ganz hohen Wert. Und jetzt tritt man der NATO bei. Das schien hier unmöglich. Und wenn man auch noch mal jetzt zurückguckt auf die letzten Wochen, Statements von der Außenministerin, von der Ministerpräsidentin, die haben noch vor wenigen Wochen gesagt, nein, das ist nichts, was wir vorhaben und was wir tun sollten. Also das ging hier wahnsinnig schnell. Und es ging auch schneller, als die Bevölkerung mitgegangen ist, als in Finnland. Also Finnland, habe ich ja gesagt, 75% Zustimmung. Hier in Schweden sind es knapp über 50, also deutlich weniger Menschen, die dafür sind. Und hier hat man, glaube ich, einfach zum einen den Druck verspürt, Finnland geht mit, und Finnland war schon immer ein wichtiger sicherheitspolitischer Partner Schwedens im Norden. Das heißt, hier so in einer Alleinlage ohne NATO-Mitglied zu sein, hielt man jetzt auch nicht mehr für vertretbar. Und das hat auch noch einen innenpolitischen Grund, glaube ich, dass man jetzt ziemlich aufs Gas tritt seitens der Regierung. Die Ministerpräsidentin Magdalena Andersson hat, glaube ich, wenig Interesse daran, dass diese NATO-Frage Thema im Wahlkampf wird oder hätte werden können. Und der steht ja gerade an. Wenn nicht, der ist vielleicht sogar schon richtig in Fahrt, weil im September wird hier gewählt. Und ich glaube, es war ihr wichtig, das einmal vorher schon unter Dach und Fach zu haben.
Und obwohl es also unterschiedliche Geschwindigkeiten gibt, ist ja doch nach außen auch aufgefallen, wie oft die Ministerpräsidentinnen von Schweden und Finnland gemeinsam aufgetreten sind. Dann gibt es Besuche hin und her. Zuletzt waren die beiden ja auch zu Gast in Berlin bei Olaf Scholz, dem Bundeskanzler. Ist das die Linie jetzt? Also jeder soll das bitteschön für sich entscheiden und im eigenen Tempo, aber man will das in enger Abstimmung und dann am Ende auch gemeinsam vollziehen, diesen Schritt?
Absolut. Also es ist eine doppelte Slottchen-Strategie sozusagen. Du hast es genau richtig gesagt. Also man tritt zusammen auf bei Pressekonferenzen, die Ministerpräsidenten, Präsidentinnen, aber auch auf Außenministerebene beispielsweise. Und es war ja ganz klar, die Termine sind synchronisiert worden. Schweden hat die eigenen Termine nochmal nach vorne geschoben. Und jetzt auch nochmal ausblickend, oder wenn man nochmal nach vorne schaut, zu gucken, die nächste Hürde wird ja offenbar jetzt die Türkei, die gesagt hat, wir wollen nicht, dass Schweden und Finnland beitreten. Erdogan wirft Schweden vor und auch Finnland eine gewisse Nähe zur PKK zu haben. Auch da hat man schon angekündigt, dass man jetzt gemeinsam Gespräche mit der Türkei führen möchte auf diplomatischer Ebene. Also das scheint hier so ein bisschen die Strategie zu sein, wir beide zusammen und ja, entweder so oder eben ja auch gar nicht, wobei das gar nicht steht, eigentlich gar nicht zur Debatte.
Auch nicht mit dem Widerstand aus der Türkei. Also deine Einschätzung aus Stockholm ist jetzt, also es gibt keinen Zweifel aus deiner Sicht, dass es relativ schnell jetzt passieren wird und Schweden und Finnland schon ganz bald in der NATO sein werden.
Also wie schnell es geht, das vermag ich ehrlich gesagt nicht zu raten. Das weiß ich nicht genau, weil die Türkei hat ja natürlich eine super Verhandlungsposition, ist ja im Südosten ein ganz wichtiger NATO-Partner, auch wenn auch ein schwieriger irgendwie auch in der Vergangenheit schon gewesen. Und jetzt ist ja, also es gibt ja Expertinnen und Experten, die vermuten, dass dahinter auch steckt, dass Erdogan eigentlich Lieferung von Waffensystemen durchsetzen möchte, die im Moment von Schweden und der USA verweigert werden. Also da hängen schon noch ein paar größere Fragen dahinter. Und wie schnell das jetzt geht, keine Ahnung.
Sophie, vielen Dank für deine Einschätzung, für deine Eindrücke aus Stockholm. Danke dir sehr.
Sehr gern.
In den letzten Tagen haben wir viel über Charkiw gehört, der zweitgrößten Stadt der Ukraine im Nordosten des Landes. Wir haben erfahren, dass es den ukrainischen Streitkräften dort und in der Umgebung gelungen ist, die russischen Truppen von dort in Richtung russischer Grenze immer weiter zurückzudrängen, beziehungsweise, dass sich die russische Armee aus der Umgebung von Charkiw immer weiter zurückgezogen hat. Von dort aus Charkiw berichtet seit einigen Tagen auch meine Kollegin Andrea Beer, und wir können über die Situation und die Entwicklung jetzt mit ihr sprechen. Hallo Andrea, grüß dich.
Ja, hallo.
Im Netz haben ja unter anderem ein Video und ein Foto die Runde gemacht. Darauf zu sehen ist eine ukrainische Patrouille an einem Grenzpfosten direkt an der Grenze zu Russland. Ich nehme mal an, das kursiert auch bei den Menschen in Charkiw gerade.
Ja, natürlich. In der gesamten Ukraine ist dieses Foto bzw. dieses Video wahrgenommen worden, natürlich, und ganz wichtig genommen worden auch, sowie insgesamt der Rückzug der russischen Armee eben aus dieser Ecke in Teilen. Das sieht man auch, weil man ja in die Gebiete jetzt wieder kann. Zum Teil muss man durch Checkpoints durchgelassen werden von ukrainischem Militär. Also als Journalistin kann man dann durch, die Bürger, die dort wohnen, können durch. Also man kann nicht überall einfach frei rein, aber in großen Teilen eben schon. Und wir waren jetzt auch unterwegs von Charkiw aus, eben in Richtung Osten, Nordosten. Und da kann man jetzt wirklich sehen, wo waren die Kämpfe. Also ausgebrannte Panzer, zum Beispiel ein russischer, aber auch ukrainische gepanzerte Fahrzeuge, kaputte Autos aller Art, vollkommen zerstört, zerdrückt, Straßen mit Bombentrichtern, kaputte Brücken, Raketen stecken in Wiesen und eben viele Häuser oder ganze Dörfer sind kaputtgeschossen.
Was sagen die Menschen, mit denen du dort sprechen konntest, zu dieser Entwicklung und auch natürlich zu dem Ausmaß dieser Zerstörung? Wie kommen die damit zurecht?
Ja, also die Entwicklung jetzt mit Blick auf das Zurückdrängen der russischen Armee, das wird natürlich sehr, sehr positiv aufgenommen, obwohl sich die Leute natürlich vollkommen im Klaren darüber sind, dass das jetzt ein wichtiger Punkt ist oder eine wichtige Entwicklung. Aber das bedeutet ja lange nicht, dass der Krieg zu Ende ist. Und jetzt kommen aber Menschen, die geflohen waren aus den Gegenden oder auch aus diesen Nordostteilen von Kharkiv, schon vor vielen Wochen. Ja, aber den Kharkiv ist ja sehr, sehr lange unter Beschuss gewesen. Die kommen zurück, schauen sich jetzt einfach mal an, was ist eigentlich noch übrig von meiner Wohnung, was habe ich denn da noch. Viele kommen jetzt auch einfach erstmal, die zum Beispiel jetzt nicht das Land verlassen haben, sondern sagen wir mal aus der Gegend hier irgendwo Unterschlupf gefunden haben und sagen, okay, wir schauen jetzt erstmal, wie sieht's aus, was haben wir da, orientieren uns einfach mal wieder ein bisschen. Denn diese Zerstörung, das muss man ja auch erstmal verkraften, der eigenen Wohnung, des eigenen Hauses. Und dann überlegen sich viele einfach auch, ob sie jetzt überhaupt gleich wieder zurückkommen. Zum Beispiel, wenn sie Kinder haben, sagen sie, nee, die reißen wir jetzt nicht gleich wieder raus, sondern wir schauen jetzt erstmal, wie es läuft.
Was ist denn dein Eindruck von den Zerstörungen, die die letzten Wochen in Kharkiv angerichtet haben? Eine gezeichnete Stadt, stelle ich mir jedenfalls vor. Die Bilder sind ja grauenhaft.
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt Teile von Kharkiv, die nach wie vor wunderschön sind, die nicht zerstört sind. Kharkiv ist ja eigentlich auch bekannt dafür, so gesehen, dass es eine sehr saubere, eine sehr ordentliche Stadt war und ist auch noch in Teilen. Aber ein bestimmter Teil ist natürlich wirklich, sieht ganz schlimm aus. Oder auch das Zentrum, das Regionalgebäude ist zerschossen, der Provinzregierung. Also da kann man reinlaufen, man sieht noch irgendwie Aktenschränke, Aktenordner, Kaffeegeschirr. Also das sieht wirklich schlimm aus. Ganze Straßenzüge sind wirklich zerschossen, leer. Und dann gibt es eben sehr, sehr viele Hochhäuser, die kaputt geschossen sind und wo wirklich nur noch immer so 2-3 Leute überhaupt nur noch da sind. Und viele sind dann die da sind, in den Kellern. Und man kann sich vorstellen, wie sich die Leute fühlen, so nach ein paar Wochen in den Kellern. Und wenn man mal solche Keller anschauen kann, also das ist wirklich ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl. Es ist muffig da drin, es ist immer so ein bisschen klamm. Und auch wenn es hier natürlich jetzt Sommer ist oder Sommer angefangen hat, das Wetter ist eigentlich wirklich schön, dann ist es nachts empfindlich kalt. Die Leute ziehen sich Mützen an, schlafen angezogen und es sind halt doch oft ältere Leute, wenn man sich so mit denen unterhält und durch diese Gegenden geht, wo die kaputten, zerschossenen Häuser sind. Das ist schon deprimierend, weil viele sitzen jetzt natürlich draußen auf den Stühlen und laden einen irgendwie ein zum Reden, vielleicht ein Tässchen Tee sogar. Aber sie beklagen sich natürlich und sagen, wer soll denn das jetzt alles wieder aufbauen?
Gibt es da denn im Moment überhaupt irgendeine Möglichkeit seitens der Stadt, seitens der Behörden, ein bisschen was zu reparieren, dass Wohnungen wieder bewohnbar werden? Oder gibt es ganz klar die Unterscheidung, es gibt Hochhäuser, da stehen nur noch die Ruinen, da leben, wenn überhaupt, Menschen nur noch in den Kellerräumen und dann gibt es andere Gegenden, da sieht es etwas anders aus?
Ja, das kommt eben drauf an und man muss ja auch erstmal schauen, was muss man abreißen. Also einer hat erzählt, ein Soldat, der da in der Gegend auch aufgewachsen war, der hat uns so ein bisschen mehr erzählt und er meinte, man muss jetzt erst auch mal schauen, welche Häuser können man überhaupt wieder bewohnbar machen, überhaupt reparieren oder welche muss man ganz abreißen. Da kann man ja nicht einfach reingehen, das ist ja auch nicht ganz ungefährlich. Und dann ist es so, dass zum Beispiel so Aufräumtrupps durch die Stadt fahren, die jetzt gar nicht aus diesen entsprechenden Häusern unbedingt sind, aber die sagen, okay, man hört wirklich ein wahnsinnig lautes Glas schippen. Das klingt unheimlich laut und die Leute schippen einfach die Sachen raus aus den Häusern mit Schaufeln aufbaggern und tun das weg. Und dann haben wir gefragt, ja, wohnen Sie denn hier? Nee, wir wohnen aber in Kharkiv und das ist unser gemeinsames Unglück und wir wollen jetzt einfach alle zusammen helfen. Und die Behörden, die Stadt, die verteilen zum Beispiel Lebensmittel, also zehntausende Lebensmittelpakete sind verteilt worden in der Region und natürlich ist das auch einfach wirtschaftlich und ökonomisch ein Riesenproblem. Viele Leute haben ihre Arbeit verloren, haben kein Einkommen mehr, sind angewiesen auf humanitäre Hilfe. Also es ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Situation.
Gibt es so etwas jenseits der Gegenden, wo es diese schlimme Zerstörung gibt? Gibt es so etwas wie Alltag inzwischen und auch das Gefühl der Menschen, dass sie jedenfalls für den Moment einigermaßen sicher sind?
Also es hängt, glaube ich, schon auch ein bisschen ab von der jeweiligen Lage und der jeweiligen Persönlichkeit. Also ältere Menschen haben einfach erstens mal oft weniger Geld, weil die Renten sehr, sehr niedrig sind. Waren sie ja schon vor dem Krieg. Das ist ein großes Problem. Sie haben einfach nicht so viele Möglichkeiten. Und dann gibt es eben doch auch viele Menschen, die sich gar nicht unbedingt so vorstellen können, ins Ausland zu gehen, die vielleicht gar keine Leute dort kennen. Das gibt es auch. Also man wird oft angesprochen, wie geht das überhaupt, zum Beispiel woanders hinzugehen, ins Ausland. Russland zu gehen. Kannst du mir sagen, an wen ich mich da wenden kann? Viele Männer wollen ja nach wie vor ihre Familien in Sicherheit bringen. Aber natürlich gibt es einen Alltag, auch wenn Geschäfte und Lokale zugenagelt sind, kaputt sind, beschädigt sind. Der Zoo hat auch zu, die Schulen sind zu, die Unis sind zu. Es gibt ja sehr viele Unis in Kharkiv. Aber natürlich gibt es einen Alltag, denn irgendwie gibt es immer eine Art von Alltag. Die Leute gehen einkaufen, sie müssen zum Arzt gehen, irgendwie müssen sie sich bilden. Zum Beispiel war ich in der Metrostation, da waren eigentlich so ein paar armselige Tischchen mit so Stühlen und wurde mir dann gesagt, das ist die Schule. Ja, okay, da wurde dann halt Unterricht gemacht für die Kinder, die in der Metrostation sind, denn die Metrostationen sind voller Menschen noch, die sollen da jetzt zwar raus, aber noch voller Menschen, weil das eben ein sehr, sehr sicherer Ort ist, denn die russischen Raketen, die sind ja immer noch eine große Gefahr, denn landesweit sind die Menschen ja bedroht durch russische Raketen, die können ja von unterschiedlichen Richtungen aus abgefeuert werden, sei es aus dem Norden, von Belarus aus oder von Kriegsschiffen vom Schwarzen Meer aus zum Beispiel.
Jetzt hast du geschildert, dass die Menschen natürlich froh sind, wenn klar ist, dass die russischen Truppen jetzt erstmal auch aus der Umgebung von Kharkiv so weit zurückgedrängt wurden, dass jetzt unmittelbarer Artilleriebeschuss ja wohl nicht mehr sozusagen jede Sekunde droht, aber dass ihnen auch klar ist, dass das jetzt ein Augenblick ist und noch nichts über den weiteren oder wenig über den weiteren Verlauf des Krieges sagen kann. Hier wird ja inzwischen viel darüber diskutiert, ob es am Ende den ukrainischen Streitkräften gelingen könnte, die russischen Truppen auch in größeren Gebieten, in allen Gebieten möglicherweise ganz zurückzudrängen. Gibt es eine Debatte darüber? Gibt es Zuversicht unter den Menschen, dass man vielleicht sogar die Russen schlagen könnte, wenn man das so sagen will?
Also ich sag's mal so, natürlich wird Zuversicht und Optimismus verbreitet. Natürlich sagt jetzt niemand, also gut, alles verloren, wir werden niemals siegen, das schaffen wir alles nicht. Also das wäre ja auch, irgendwie sagt einem das ja der gesunde Menschenverstand, ohne dass man Militärexperte wäre, dass das auch unsinnig wäre. Also natürlich wird versucht, die russische Armee zu besiegen. Dazu gehört ja auch von Anfang an und auch von Beginn an ja auch die Debatte mit westlichen Waffenlieferungen. Die Ukraine, die ukrainische Führung, Verteidigungsminister, Präsident, Vizepremierministerin, alle nutzen ja nur wirklich bis heute jede Gelegenheit und sagen, wir brauchen einfach schwere Waffen, wir brauchen Waffen, um uns verteidigen zu können. Und das ist, glaube ich, allen klar hier in der Ukraine, dass das nach wie vor ein großes Thema ist. Außerdem spielt hier, viele gucken ja jetzt auf Mariupol und auf Azovstal und auf die jetzt zum Teil evakuierten Soldaten. Unter russischem Gebiet sind sie ja jetzt. Das war ja eigentlich nicht so im Sinne von der ukrainischen Führung. Aber gut, das wird man jetzt sehen, wie das weitergeht. Aber ansonsten ist ja der Krieg im Donbass sehr, sehr schlimm. Und die Menschen, die von dort fliehen, die noch nicht weg sind, erzählen wirklich verheerende Geschichten. Also der Beschuss und der Druck im Donbass, der ist sehr, sehr groß. Und es gibt ja auch doch noch im Süden und Südosten Teile der Ukraine, die ja russisch besetzt sind. Und es sieht ja im Moment nicht so aus, oder das weiß ich einfach auch nicht, wie das militärisch weitergeht. Aber der Krieg ist aus ukrainischer Sicht, das ist, glaube ich, allen klar, sicher nicht gewonnen.
Und das gilt ja im Grunde genommen auch für dich, die du als Reporterin jetzt gerade zumindest in Kharkiv unterwegs bist, in einer schwer getroffenen Stadt, in einer versehrten Stadt. Wie sehr treibt dich die Sorge um die eigene Sicherheit um und sozusagen die Überlegung, dass der Krieg auch wieder zurückkommen könnte, dass es wieder Raketenbeschuss geben könnte?
Raketenbeschuss kann es ja immer geben, dessen muss man sich bewusst sein. Es gibt ja auch immer Luftalarm, alle haben eine App, beziehungsweise es gibt mehrere Apps, die einen dann warnen vorher und dann kann man Schutzräume aufsuchen, beziehungsweise die App sagt dann, lieber App-Mensch, bitte such den Schutzraum auf. Dann kommt auch wieder Entwarnung, wenn das wieder vorbei ist. Man kann das so einstellen auf die Region oder auf die Stadt, die man hat. Ja, und da muss man sich einfach an bestimmte Regeln halten, aber es gilt eben nach wie vor, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die hier einfach immer leben müssen und deren Alltag durch den Krieg so umgekrempelt wurde, so auf den Kopf gestellt wurde, dass es einfach, ja, so aus unserer journalistischen Sicht einfach wichtig ist, darüber zu berichten. Und wir müssen einfach diese Dinge dann beachten, die man beachten kann, und vorsichtig sein.
Das war der Tag hier im Deutschlandfunk für diesen Dienstag, den 17. Mai 2022. Danke fürs Hören. Anmerkungen jederzeit gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.